Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Bad Hair Day, so einen richtigen scheiß Haartag, den hat jeder mal, ne? Also da hilft eigentlich nicht viel, außer waschen oder ihr müsst euch die Haare ganz doll kämmen und bürsten oder ihr haut irgendwie ordentlich Gel oder Wachs oder sowas rein. Oder bei langem Haar, gerne auch genommen, ein Haargummi. Dann sieht das gar nicht mehr so schrecklich aus. Bei einem kleinen Mädchen, bei Phoebe aus North Carolina in den USA, da hilft eigentlich gar nichts von all dem, was ich gerade aufgezählt habe. Die ist knapp 2 Jahre alt und die Haare von Phoebe, die sind total wild und wuschelig und die stehen eigentlich ab in alle möglichen Richtungen. Das sieht super süß aus, das nervt allerdings auch, vor allen Dingen die Eltern, weil zum Beispiel andere Leute denken, die kümmern sich nicht richtig um ihre Tochter. Woher dieses absolut wilde Haar kommt und warum sich unsere Haare über die Jahre verändern, das klären wir in dieser Stunde. Und ich guck nochmal, was habe ich heute für einen Tag? Bad Hair Day? Nee, ich glaube, das ist so ein normal Wild Hair Day. Sonja Meschkat ist mein Name. Schönen guten Abend.
Deutschlandfunk Nova.
Und ja, dieser Mann hier, der hat viel vor und er hat jede Menge Energie.
Indem die Franzosen den hier versammelten Abgeordneten ihr Vertrauen ausgesprochen haben, haben sie ihnen eine zwingende Erwartung mit auf den Weg gegeben, den Wunsch nach einem tiefgehenden Wechsel.
Man kann auch sagen, einen radikal neuen Weg will er einschlagen, der Emmanuel Macron. So hat er das heute gesagt, und zwar in seiner Grundsatzrede in Paris. Und die hat er an einem ganz besonderen Ort gehalten, nämlich im Schloss von Versailles. Da hat er heute gesprochen vor hunderten Abgeordneten und auch vor den Senatoren. Und warum das alles relativ außergewöhnlich ist und auch umstritten, das klären wir jetzt mit unserer Korrespondentin in Frankreich, Barbara Kostolnik. Barbara, was hat Macron denn konkret vor? Und vor allen Dingen, ist das wirklich so radikal neu, was er da anstrebt?
Also er will auf jeden Fall einen institutionellen Umbau der Republik. Also Transformation nennt er das. Also nicht nur so billige Reformen, sondern so richtig das Land, ja, man kann sagen, vom Kopf auf die Füße zu stellen. Weil in Frankreich geht ja in den letzten Jahren einiges schief. Große Krise, hohe Arbeitslosenquote und so weiter. Und das will Macron jetzt alles wieder in Ordnung bringen. Und deswegen will er eben diesen radikalen Neuanfang. Wobei so super radikal ist das so nicht wirklich, was er heute angekündigt hat. Das hat er im Prinzip in seinem Wahlprogramm auch angekündigt. Das konnte man da alles schon nachlesen. Also, dass er zum Beispiel die Zahl der Abgeordneten um ein Drittel verringern will. War eine ganz interessante Situation da in diesem Schloss von Versailles. Da sind eben diese ganzen Abgeordneten versammelt. Und dann sagt er ihnen, ja, ein Drittel weniger. Also ein paar von euch sind dann in 5 Jahren wahrscheinlich arbeitslos oder so. Ja. Also das wussten die zwar schon, aber wenn sie es dann nochmal so richtig gesagt bekommen, ist es ja dann doch nochmal was anderes. Also er hat so diese ganzen Linien seiner Politik, die großen Linien, hat er nochmal skizziert, eben auch Wahlrechtsreform und so weiter. Also es war nicht neu, aber es ist für Frankreich ist es schon sehr radikal.
Jetzt hat er auch angekündigt, also wenn die Parlamentarier seinen großen Reformen nicht schnell genug zustimmen, dann will er das notfalls auch per Referendum durchbringen. Um welche Reformen geht es ihm denn da eigentlich? Welche sind ihm so wichtig?
Ja, also wichtig ist tatsächlich die Sache mit dem Wahlrecht. Also bisher hatten wir ja ein Mehrheitswahlrecht und das war ja nicht so ganz gerecht. Also da hat man mit relativ wenigen Stimmen dann doch eine große Mehrheit bekommen. Das hat man bei den Parlamentswahlen eben gesehen und das hat auch die kleinen Parteien ziemlich benachteiligt. Und er will eben eine Prise Verhältniswahlrecht einführen, wobei man natürlich nicht so genau weiß, wie sieht denn diese Prise aus? Ja, sind das 10%, 20%, 50% oder 100%? Wobei da hätte er wahrscheinlich nicht mehr von der Prise gesprochen. Also das möchte er auf jeden Fall verändern und zwar relativ schnell. Also er gibt sich ein Jahr, weil er eben weiß, je länger es dauert und je mehr Zeit er den Franzosen gibt, desto wahrscheinlicher ist es, dass sie auf die Bäume klettern und protestieren. Also das ist eine der wichtigsten Reformen und eben auch diese Zahl der Parlamentarier zu verringern, damit das Gesetzgebungsverfahren schneller läuft, damit die nicht irgendwie 1 Jahr, 2 Jahre, 3 Jahre über ein Gesetz diskutieren, das dann immer, wie in Deutschland ja eben auch, Bundestag, Bundesrat, hin und her, hin und her. In Frankreich ist es Nationalversammlung und Senat wird es immer hin und her geschattelt und das dauert ewig und ist überhaupt nicht transparent und irgendwann hat man dann ein Gesetz und keiner kennt sich mehr so wirklich aus. Also er will das irgendwie alles entschlacken, das sind die wichtigsten Reformen und wenn die Abgeordneten damit nicht mitziehen, sagt er, okay, dann gibt es halt ein Referendum, dann gibt es einfach eine Volksabstimmung dazu.
Jetzt gab es ja in letzter Zeit auch einiges an Kritik eben an Macron, unter anderem auch, dass er heute diese Rede ausgerechnet im Schloss von Versailles gehalten hat. Klär uns mal auf, was ist denn eigentlich daran so problematisch?
Ja, man sagt Macron ja so monarchische Tendenzen nach, also so Sonnenkönig, Ludwig der 14., l'état c'est moi, also ich bin der Staat und so ein Control-Freak ist das ja schon und man sagt eben jetzt, der will alles einfach, will alles unter seinen Fittichen haben und nichts abgeben, das ist das eine und das andere ist, dass es natürlich auch echt viel Geld gekostet hat, die da alle rauszukarren, die ganzen Abgeordneten, Senatoren, das sind ja 900 Leute. Kann man auch nur heute machen, weil heute ist der Tag, an dem Versailles geschlossen ist für die Besucher, also da ist keiner da. Und das hat 500.000 gekostet und Frankreich hat ja größere Geldprobleme. Und dann der dritte Punkt ist, dass Macron diese Rede eben heute gehalten hat, und dass sein Regierungschef, also derjenige, der für die Regierung zuständig ist, morgen eine Rede hält, wo er im Prinzip auch das wohl sagen wird. Und man sich gefragt hat, wieso macht der Präsident das am Montag und der Regierungschef dann am Dienstag? Das ist ja eigentlich totaler Quatsch, weil die werden sich ja nicht widersprechen. Die haben ja die gleichen Linien. Was soll das eigentlich? Also das waren so die drei Kritikpunkte. Ich glaube, die Franzosen haben sich halt ein bisschen drüber aufgeregt, dass dieser Präsident halt so monarchisch auftritt. Das finden sie einerseits super und andererseits finden sie es auch wieder nicht so super. So sind sie halt, die Franzosen.
Emmanuel Macron, vielleicht auch ein kleiner Controlletti. Wir werden noch sehen, wie sich das in den nächsten Wochen entwickelt. Er hat auf jeden Fall heute eine Rede gehalten zur Nation im Schloss von Versailles. Infos dazu von unserer Korrespondentin aus Paris, Barbara Kostolnik.
Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz.
Es sieht wirklich so aus, als wenn die in eine Steckdose gepackt hätte. Irgendwie ein bisschen irre, aber auch total süß. Also, es geht um Phoebe Braswell. Die ist noch ganz klein, die ist irgendwie knapp 2 Jahre alt und die hat sehr, sehr wildes Haar. Und egal, was die Eltern anstellen, waschen, bürsten, föhnen, es hilft absolut gar nichts. Und weil dieses Haar so wild aussieht, ist ihrer Mutter jetzt schon vorgeworfen worden, dass sie sich nicht so richtig um ihre Tochter kümmert. Dabei hat dieses, ich nenne es jetzt einfach mal Chaoshaar, einen ganz anderen Grund, denn bei Phoebe ist schon so im Alter von 3 Monaten aufgefallen, dass das irgendwie anders gewesen ist bei ihr als bei anderen Kindern. Und schuld daran ist das sogenannte Struwwelpeter-Syndrom oder das Syndrom der unkämmbaren Haare. Habe ich noch nie was von gehört. Aber mein Kollege Matthias von Lieben, der hat sich das nochmal genauer angesehen für uns. Also Matthias, was ist das für ein Syndrom, dieses Struwwelpeter-Syndrom?
Das ist erstmal eine Genvariation bzw. ein Gendefekt. 3 Gene, die sind bei uns wichtig für die Haarproteine. Und funktioniert eines davon nicht, verändert das schon die Struktur und Stabilität ziemlich beträchtlich. Und so ist es eben bei der Phoebe. Und das äußert sich dann meistens darin, dass das Kopfhaar einfach komplett silberblond ist und kraus trocken aussieht. Und hinzu kommt, im Gegensatz zu normalem Haar jetzt bei uns, hat Phoebes Haar keinen runden Querschnitt, sondern die sogenannten Haarfollikel. Da befinden sich bei uns die Haarwurzeln. Die sind dreieckig und nierenförmig. Und genau das führt eben zum Abstehen der Haare in wirklich alle Himmelsrichtungen. Und das Syndrom ist wohl vererbbar und man schätzt so, dass es etwa 100 Menschen haben diesen Gendefekt. So viele Fälle sind zumindest medizinisch dokumentiert, aber es werden insgesamt wohl noch deutlich mehr sein. Und ganz interessant, vielleicht erinnerst du dich, Albert Einstein soll auch daran gelitten haben.
Ah, okay, daher also das wilde Haar. Muss Phoebe denn da irgendwie jetzt, also gibt es da irgendwelche Konsequenzen für die oder beschränkt sich dieser Gendefekt wirklich nur auf dieses krause Haar?
Ja, so sieht's aus. Also das mag zwar lästig und möglicherweise auch eine ziemliche psychische Belastung sein, aber da gibt's Entwarnung, das Ganze ist ungefährlich, die Symptome lassen auch mit der Zeit nach, das Syndrom wächst sich aus und auch Phoebe wird dann in Zukunft einmal ihre Haare kämmen können.
Ich habe mal gehört, dass ungefähr alle 7 Jahre sich die Haut verändert und auch die Haare. Also wie ist das denn bei uns insgesamt so aufs Leben betrachtet? Unsere Haarstruktur verändert sich mit der Zeit oder ändert die sich überhaupt bei jedem oder ist es unterschiedlich?
Ich habe da eben mit einem Kollegen drüber gesprochen und der hat erzählt, dass er früher ganz extreme Locken hatte und heute aber glatte Haare hat. Und bei mir ist es auch ganz ähnlich. Auf Kinderfotos von früher, da habe ich blonde und auch leicht lockige Haare, aber heute habe ich ja auch, wie du siehst, glatte und dunkelbraune Haare. Also dieses Sprichwort, alle 7 Jahre wechselt Haut und Haar, das klingt zwar schon irgendwie nachvollziehbar, aber die Dermatologin Jael Adler, die ist da ein bisschen anderer Meinung.
Das kann man nicht so sagen, obwohl es tatsächlich Menschen gibt, bei denen sich die Haare plötzlich mal von lockig zu glatt oder glatt zu lockig im Laufe des Lebens verändern, meist im Verlauf der Kindheit. Eine richtig gute Erklärung habe ich dafür nicht, aber das mit den 7 Jahren stimmt nicht und schon gar nicht bei der Haut. Und man kann auch die Haare von innen schön stabilisieren und gesund halten, indem man zum Beispiel eiweißreich ist, Bäckerhefe, Silizium, also Kieselsäuregel, Vollkornprodukte. Das sind alles so Substanzen, die Haare brauchen, um gesund zu wachsen und sich aufzubauen. Und auch Eisenmangel darf man nicht haben. Man muss eine gesunde Schilddrüse haben. Also die Haare spiegeln auch doch den Gesundheitszustand wider.
Also sie sagt auch, das mit den 7 Jahren stimmt nicht so ganz, aber wir haben auf jeden Fall über unsere Ernährung einen Einfluss auf unsere Haarstruktur.
Jetzt haben manche Menschen dicke Haare, manche eher dünne, einige haben fettige Haare, die anderen nicht. Wie kann man denn die Haarstruktur selber bei sich erkennen?
Ich würde mal sagen, die meisten können das ja wahrscheinlich ziemlich gut selber einschätzen, ob sie eben eher dickes oder dünnes Haar haben, ob sie viel Volumen haben oder ziemlich glattes Haar. Grundsätzlich kann man sich aber merken, das sind alles Gene, die unsere Haarstruktur beeinflussen. Wie sie das ja auch schon bei unserer Haarfarbe tun. Und da gibt es dann auch nochmal Verbindungen zwischen diesen zwei Sachen, hat mir auch die Dermatologin Jael Adler erzählt.
Tatsächlich ist es so, dass Menschen, die eher blondes Haar haben, viele Haare haben, aber feinere Haare und Menschen mit dunkleren Haaren weniger, aber dafür kräftigeres Haar.
Okay, müsste ich tatsächlich nochmal drauf achten. Ist mir bisher noch gar nicht so aufgefallen, aber gut. Wenn man das jetzt selber für sich herausgefunden hat, hat man dann da Einfluss drauf, ob sich die Haare verändern oder nicht, beziehungsweise muss man dann irgendwas ja beachten, so hinsichtlich Pflege und so?
Sollte man auf alle Fälle. Also ich glaube, verrückt machen muss sich da keiner, aber einfach halt auf so ein paar Kleinigkeiten achten. Ja, und auch dazu hat mir Jael Adler etwas erzählt.
Also grundsätzlich ist das so, dass der Haarfaden ja ein Hornfaden ist und nicht mehr durchblutet ist, wenn er dann einmal aus dem Kopf rausgekommen ist und deswegen sich auch nicht mehr wirklich regeneriert. Wer also seine Haare malträtiert mit Glätteisen oder Bleichmitteln oder heißen Föhns, der strapaziert die Haare, die können trocken werden und abbrechen und Spliss entwickeln und das kann man nicht mehr reparieren.
Also die Ansage von der Dermatologin ganz klar, bitte nicht die Haare malträtieren.
Woher es kommen kann, dass einige Haare so wild sind, dass man sie gar nicht mehr bändigen kann, das hat uns unser Reporter Matthias von Lieben erzählt. Es kann auch mal an einem Gendefekt liegen, aber insgesamt alles nicht so problematisch.
Deutschlandfunk Nova.
Wie oft seht ihr eigentlich Werbung, wenn ihr so auf dem Weg seid, zur Uni oder zur Arbeit? Also ich glaube, da kommt einiges zusammen, wenn ich jetzt mal an Bus- oder Bahnhaltestellen denke oder Litfaßsäulen, Baugerüste, da hängt eigentlich überall was dran und rum. Jede Stadt ist irgendwie visuell verschmutzt und voll mit Werbung. Berlin will das ändern und werbefrei werden. Eine Initiative setzt sich dafür ein und will einen Volksentscheid dazu durchbringen. Antikommodifizierungsgesetz, so heißt das Ganze dann offiziell, also ein Gesetz, dass die Werbung im öffentlichen Raum und in öffentlichen Einrichtungen regulieren möchte. Was das heißt und wie das schon funktioniert in Städten ohne Werbung, das hat sich unsere Reporterin Magdalena Bienert mal angesehen. Magdalena, eine komplett werbefreie Stadt, ist das jetzt die Zukunft oder wie?
Also so ganz so drastisch komplett werbefrei wird es wohl nicht, denn wenn es erstmal zu diesem Volksentscheid kommt, geht es den Initiatoren vor allem darum, die Werbemassen überhaupt erstmal zu regulieren, also auf ein verträgliches Maß im Stadtbild zu bringen. Denn ja, teilweise fühlt man sich ja dann schon in so Großstädten irgendwie, als wäre man bei RTL 2 gefangen und die Fernbedienung ist kaputt. Daher ist so ein Volksentscheid auch dringend nötig, sagt Fadi El-Ghazi von der Initiative Berlin werbefrei.
Es ist schlimmer geworden in den letzten Jahren, weil einmal die Quantität einmal massiv zugenommen hat, aber auch die Qualität der Werbung. Es sind nicht mehr einfach nur Plakatwände, sondern es ist die Digitalisierung der Werbeflächen, die die Zukunft der Werbung ausmacht.
Aktuell sind in Berlin auch über 8000 neue zusätzliche Werbeflächen ausgeschrieben bis 2019. Das will die Initiative am liebsten schon mal verhindern, aber sie fordert jetzt nicht, Werbung komplett aus dem öffentlichen Raum zu verbannen.
Produkt- und Dienstleistungswerbung wird nur noch an der Stätte der Leistung erlaubt sein. Das heißt an Restaurants, an Geschäften, Läden. Wir wollen keinem sein Werbeschild wegnehmen. Und was Veranstaltungswerbung angeht, da wird an bestimmt ausgewiesenen Flächen einmal die Litfaßsäulen sollen erhalten bleiben. Von Bezirk extra ausgewiesene Flächen sollen hinzukommen, wo auch die Veranstaltungswerbung, weil da sehen wir natürlich ein Informationsinteresse der Bevölkerung als gegeben. Was ist in meiner Stadt los? Was Produkt- und Dienstleistungswerbung angeht, die großen Banner an den Baugerüsten zum Beispiel oder einfach diese City-Light-Boards, City-Light-Poster, einfach alleinstehende Werbeanlagen mit Produkt- oder Dienstleistungswerbung. Da denken wir, das muss nicht in der Öffentlichkeit sein. Da gibt es genug andere Optionen in den Printmedien, im Internet, dass die Firmen da weiterhin Werbung machen.
Das soll also bleiben? Okay. Gibt es denn schon Städte, wo das praktiziert wird?
Ja, im französischen Grenoble wurde Ende 2014 angefangen, Werbetafeln abzuschaffen. Da waren jetzt nur 326, aber immerhin. Und stattdessen wurde an vielen Stellen Bäume gepflanzt. Eigentlich eine sehr schöne Idee. Die Vorzeigestadt Nummer 1 in Sachen Werbefreiheit ist aber das brasilianische Sao Paulo. Da wurde 2007 das Clean City Law verabschiedet. Und dort ist wirklich jegliche Art der Außenwerbung verboten. Und bei einer Umfrage der Stadt von 2011 gaben immerhin 71% der Befragten an, dass sich ihre Lebensqualität durch dieses Clean City Law spürbar verbessert habe.
Ich kann mir das ehrlich gesagt gar nicht so richtig vorstellen. Und ich glaube, das liegt einfach daran, weil man das halt schon so wahnsinnig gewöhnt ist. Also ich versuche mir die ganze Zeit vorzustellen, okay, Köln oder Berlin oder München oder Hamburg, so ganz nackig im Endeffekt, komplett ohne Werbung. Wobei ich auf der anderen Seite sagen muss, ich finde die Idee tatsächlich nicht schlecht. Wie sehen das denn die Berliner?
Ich hatte auch gedacht, dass das irgendwie eindeutiger ist, gerade in Berlin so ein bisschen anti-kommerziell, auch noch in Kreuzberg, wo ich mich umgehört habe. Aber ich war auch sehr überrascht. Die Meinungen über großflächige Mainstream-Werbung wurden wirklich bei meiner Umfrage durchaus kontrovers, aber auch ziemlich reflektiert diskutiert.
Ich finde es gut. Ich will keine Werbung haben.
Es regt ja auch an. Also es regt ja auch zum Austausch an.
Es wäre gelogen, wenn ich sagen würde, Werbung hätte keinen Einfluss auf mich, weil man es halt ständig sieht und wahrscheinlich gar nicht bewusst darüber reflektiert.
Werbung kann auch entweder sensibilisieren für bestimmte gesellschaftliche Themen oder vielleicht auch für Missstände.
Aber ich würde sagen, erstmal abwarten. Gerade wird ja das Anti-Com-G, also das Anti-Kommodifizierungsgesetz. Kommodifizierung steht da übrigens in der Wissenschaft für die Kommerzialisierung öffentlicher Ressourcen. Also das wird ja gerade erstmal zur amtlichen Kosteneinschätzung eingereicht und dann benötigen die Initiatoren noch 20.000 Unterstützer-Unterschriften, damit ein Volksentscheid zugelassen wird. Also es gibt durchaus noch ein paar Hürden zu nehmen. Und als ich vorhin mit der WAL AG telefoniert habe, die betreiben deutschlandweit 76.000 Werbeflächen. Da war die Pressefrau ziemlich entspannt. Man schaue sich das jetzt erstmal an. Aber ja, von großer Aufregung in der Branche war da jetzt auch noch nichts zu spüren.
Eine Bürgerinitiative will dafür kämpfen, Berlin werbefrei zu machen. Wie es funktionieren soll, welche Städte schon ohne Werbung auskommen, das hat uns Magdalena Bienert erklärt.
Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz.
Und das hier ist einer der Lieblingssätze von Donald Trump. You're fired. Ja, you're fired. Also, du bist gefeuert. Einfach rausschmeißen, kündigen, you're hired, you're fired, klingt eigentlich typisch für die USA, ist aber auch in anderen Ländern ein großes Thema und auch hier bei uns in Deutschland. Es gibt Anwälte für Arbeitgeber und die bieten an, dass sie Betriebsräte oder andere Mitarbeiter, die sie eher nicht so dolle finden, angeblich legal vor die Tür setzen. Wie geht das? Das haben die Kollegen vom NDR recherchiert und die Doku dazu läuft heute Abend ab 22 Uhr im Ersten. Sie heißt Die Rausschmeißer feuern um jeden Preis. Kersten Müggen ist einer der Autoren. Kersten, ihr habt mit einem ehemaligen Detektiv gesprochen, der über die illegalen Methoden geredet hat mit euch. Was hat ihn denn motiviert, euch das alles zu erzählen?
Ja, er ist ein ehemaliger Detektiv, wie du schon gesagt hast. Der wollte offensichtlich einen Schlussstrich ziehen. Er sagt, das, was er getan hat in seinem früheren beruflichen Leben, das kann nicht richtig sein. So sieht er das heute. Und das war falsch, was er den Menschen angetan hat. Denn er hat über Jahre hinweg, war er undercover in Unternehmen im Einsatz, die Betriebsräte loswerden wollten. Es war seine Aufgabe, ja irgendwas Kompromittierendes über diese Betriebsräte herauszufinden, was sie belasten könnte und was ein Kündigungsgrund darstellen könnte. Und wenn es aber nichts Belastendes gab, dann ist er auch mal als Agent Provocateur aufgetreten, hat den Leuten Fallen gestellt. Das ist zum Beispiel ein Fall, da hat er in einem Altenheim gearbeitet und hat dann im Nachtdienst Alkohol mitgebracht, um es dann so aussehen zu lassen, als ob eine Betriebsrätin davon etwas genommen habe, die beschwört, das nicht getan zu haben. In einem anderen Fall hat er einem Betriebsratsvorsitzenden Morddrohungen gegen die Geschäftsführung angedichtet, hat er uns erzählt. Und in all diesen Fällen sind diese provozierten und erfundenen Erkenntnisse dann für Kündigungen herangezogen worden.
Eine wichtige Rolle in euren Recherchen spielt auch ein Anwalt, der heißt Helmut Naujoks. Wer ist das?
Ja, das ist ein Anwalt mit einem sehr eindeutigen Ruf. Er positioniert sich als Arbeitgeberanwalt, hat einschlägige Bücher mit dem vielsagenden Titel Kündigung von Unkündbaren, Schwarzbuch Betriebsrat geschrieben. Er ist nicht der einzige Anwalt, der immer wieder gegen Betriebsräte auftritt, wenn es dann vor Gericht geht, aber ihm wird nachgesagt, mit wirklich allen rechtlichen Mitteln zu kämpfen. Das heißt, er überzieht in einigen Fällen Betriebsräte gleich mit mehreren Kündigungen. Verliert er ein Verfahren, kommt das nächste hinterher. Und Anwälte, die vor Gericht meist gegen ihn gewonnen haben, sagen, es geht ihm gar nicht darum, vor Gericht erfolgreich zu sein, sondern durch ja sehr, sehr lange Rechtsstreitigkeiten die Betriebsräte mürbe zu machen, dass sie irgendwann sagen, komm, ich lasse es mit dem Amt sein, ich kündige, ich gehe in ein anderes Unternehmen. Und dann hat ja der Arbeitgeber, der Auftraggeber von Herrn Naujoks, hätte dann ja auch sein Ziel erreicht.
Also es ging im Endeffekt auch darum, die Leute einfach mürbe zu machen. Dieser Helmut Naujoks, der hat ja immer wieder für die gleichen Unternehmen gearbeitet und der Detektiv auch. Das heißt, die haben zusammengearbeitet?
Ja, das ist sozusagen das, was wir versucht haben, in diesen Recherchen herauszufinden. Das lässt sich nicht mit hundertprozentiger Sicherheit sagen. Klar ist, wie gesagt, sie hatten immer die gleichen, oder nicht immer, aber sie hatten mehrfach die gleichen Auftraggeber. In manchen Fällen ist aber Naujoks nicht der Anwalt unbedingt gewesen, sondern eher im Hintergrund tätig gewesen. Dann haben wir gesehen, dass er zum Beispiel per Mail auf dem Laufenden gehalten worden ist. Wir haben auch Informationen gefunden, dass es Treffen gab mit dem Detektiv, mit ihm, mit einem Auftraggeber. Und so weiß man natürlich nicht, was da konkret besprochen worden ist, wie dann einzelne Aktionen Thema waren. Aber immerhin sozusagen es gibt diese Indizien, dass es eine Involviertheit von ihm gab. Er selbst erklärt aber, er habe nie wissentlich sich zweifelhafter Methoden bedient, um Kündigungen durchzusetzen.
Wie seid ihr denn bei den Recherchen vorgegangen? Also stützt ihr euch jetzt nur auf die Aussagen dieses Insiders, dieses ehemaligen Detektivs oder habt ihr noch,
ja? Ja, nein, das ging gar nicht, weil der ja nur, naja klar, weil er kennt ja nur das, was während seiner Einsatzzeit passiert ist, aber das ist ja nicht der ganze Fall. Ne, danach ist ja dann die Kündigung geschrieben worden, dann ging es vor Gericht, das heißt, wir mussten sozusagen, war ein sehr tiefer Einblick, den wir durch ihn bekommen haben, aber halt nur ein Teil des Falls und deswegen muss man die anderen Puzzleteile auch besorgen. An vielen Fällen sind wir dann auf ehemalige Betriebsräte gestoßen, die gar nicht mehr in die Öffentlichkeit wollten, das gar nicht erzählen wollten, wo wir dann leider die Geschichte gar nicht vervollständigen konnten. Das war dann aber in einigen Fällen möglich, die dann auch in dem Film vorkommen. Und dazu haben wir dann natürlich die Unternehmen und auch Naujoks befragt. Naujoks, wie gesagt, sagt, er hat keine verwerflichen Methoden angewandt. Aber ein Chef von einer Firma hat immerhin mit uns gesprochen. Der ist gekommen, sozusagen als die Krise so richtig da war, hat dann, um das alles zu befrieden, Naujoks vor die Tür gesetzt. Und der sagt heute, es sei im Grunde sogar ein wirtschaftlicher Schaden gewesen, dass das Unternehmen damals diesen Anwalt engagiert habe, was ich finde, eine sehr, sehr gewichtige Aussage ist.
Kerstin, sag uns noch kurz zum Schluss, was ist euer Eindruck nach diesen Recherchen? Wie verbreitet sind solche Methoden in Deutschland?
Ja, das sind natürlich wirklich sehr, sehr krasse Fälle, die wir hier haben. Aber die gewerkschaftsnahe Hans-Böckler-Stiftung hat das mal versucht festzustellen. Und die hat mehrere Untersuchungen gemacht, die aber längst nicht flächendeckend waren. Hat immerhin 200 Fälle gefunden. Und diese stellt fest, immer wenn so externe Anwälte ins Spiel kommen, dann geht es härter zur Sache. Und es gibt auch so einen typischen Auftraggeber. Das ist nämlich oftmals so ein bisschen patriarchalischer Chef, der sagt, ja, wollen wir noch mal gucken, wer in meinem Unternehmen das Sagen hat, ich oder der Betriebsrat. Und so werden dann Sachen eben oft so sehr persönlich und deswegen eskalieren die dann auch so in dieser Form. Das ist die Erkenntnis der Wissenschaftler.
Kersten Müggen ist einer der Autoren der Dokumentation Die Rausschmeißer feuern um jeden Preis und ihr könnt sie euch ansehen heute Abend ab 22 Uhr im Ersten.
Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz.
30 zum Teil schwer verletzte Menschen und 18 Tote, die mittlerweile geborgen worden sind. Heute Morgen ist ein Reisebus aus Sachsen auf der A9 in Bayern auf einen Sattelzug aufgefahren und dann ausgebrannt. Nach wie vor ist nicht klar, was zu diesem Unfall geführt hat und wie es zu diesem Feuer gekommen ist. Siegfried Brockmann, der hat allerdings eine Theorie, was passiert sein könnte. Er ist Leiter der Unfallforschung der Versicherer. Herr Brockmann, die Ermittlungen zu diesem Unfall auf der A9, die haben ja gerade erst begonnen, aber Sie haben eine Vermutung, was passiert sein könnte, weil es hat vor ein paar Jahren, 2008, einen ähnlichen Fall gegeben. Was war da?
Ja, wir hatten ja vor einigen Jahren mal in der Nähe von Hannover 20 Getötete durch einen Brand im Bus. Und es gibt auch einige Fälle, beispielsweise in Berlin, wo der Motorraum von Stadtbussen gebrannt hat. Und wenn ich mir hier die Unfallspuren mal ansehe und wirklich, natürlich hat der Gutachter ganz andere Möglichkeiten, um das herauszufinden, aber es sind doch einige Merkwürdigkeiten da. Zum Beispiel würde ein Auffahrunfall auf einen LKW eher keinen Brand auslösen, weil im Reisebus vorne ja gar nichts ist, was brennen könnte. Der Motor liegt hinten. Und wir sehen auch, offenbar hat der Fahrer sich noch bemüht, sehr weit rechts an den Fahrbahnrand zu fahren, wenn man sich die Fotos auch von oben ansieht. Sodass ich eben eher glaube, es war andersherum. Es war zuerst der Brand da und dann hat der Busfahrer versucht, noch das Beste daraus zu machen. Das heißt, möglicherweise auch diesen kleinen Aufprall dort in Kauf genommen, um möglichst schnell die Türen aufzukriegen und noch möglichst viele Passagiere nach draußen zu bringen.
Durch was kann denn so ein Brand ausgelöst werden dann?
Ja, wir haben ja bei Bussen Niederflurmotoren hinten und tatsächlich kann das vorkommen. Das kann auch bei Pkw vorkommen, dass beispielsweise Ölleitungen undicht sind und dann etwas auf heiße Teile tropft. Das kann einen Brand auslösen. Der Unterschied zum Pkw ist aber, dass der Fahrer sehr weit weg ist vom Motorraum und erst recht, wenn man fährt, dann natürlich alles, was möglicherweise Flammen oder auch Rauch, würde nach hinten weggedrückt, sodass der Busfahrer eben sehr lange brauchen würde, um das zu merken. Und im Umkehr ist es eben so, in dem Moment, wo der Bus zum Stehen kommt, würden die Flammen, die sich ja erstmal sozusagen unten entlang gefressen haben, dann schlagartig nach oben ausbreiten, weil die ja plötzlich nicht mehr vom Wind nach hinten getrieben werden. Und jetzt kommt noch erschwerend dazu, dass wir aus Versuchen wissen, dass die Innenraumbrennbarkeit beim Bussen leider relativ hoch ist. Das heißt also, innerhalb weniger Minuten so ein Bus dann in vollen Flammen steht.
Warum ist die so hoch? Weil so viele hochbrennbare Materialien doch verbaut werden, oder?
Ja, leider ist es so, dass für den Bus nicht die gleichen Vorschriften gelten, genau genommen gar keine, die man also sinnvoll interpretieren könnte, wie das bei der Bahn der Fall ist. Dort haben wir klare Normen, wie entsprechend der Innenraum zu gestalten ist, damit er nicht brennt. Das haben wir beim Bus nicht. Allerdings ist es so, dass ab 2015 wir eine europäische Regelung haben, dass dem Fahrer signalisiert werden muss, wenn dort hinten im Motorraum ein Brand wäre. Und deswegen gibt es eine Brandmeldeanlage, die den Fahrer dann darüber informiert, dass dort beispielsweise eine besondere Hitzeentwicklung stattgefunden hat. Und dann, wenn er das frühzeitig erfährt, hat er ja tatsächlich auch noch die Chance, alle Passagiere zu evakuieren und möglicherweise sogar mit dem Löscher den Motorbrand in den Griff zu kriegen. Das gilt tatsächlich erst seit 2015 und man muss auch sagen, es gibt auch noch eine Fortentwicklung davon, die wäre tatsächlich auch eine automatische Besprinklerung des Motorraums, die ist allerdings nicht vorgeschrieben. Sodass ich mal davon ausgehe, dass das, wenn das ein etwas älterer Bus ist, dass der das jedenfalls nicht hatte. Es ist sogar ein Feuerlöscher im Bus vorgeschrieben. Nur wenn man gesehen hat, wie schnell sich ein solcher Brand ausbreitet, wie das auch hier offenbar der Fall war, dann gibt es natürlich für den Feuerlöscher, das ist sowieso natürlich ein Witz, den kann ich nur verwenden, wenn ich sehr, sehr frühzeitig von diesem Brand erfahre, dann anhalte, dann kann ich den noch im Motorraum löschen, danach natürlich nicht mehr, weil Flammen dieser Größe natürlich auch sehr schnell sämtlichen Umgebungssauerstoff verbrauchen, sodass man dann eben auch wirklich nur noch 1-2 Minuten überhaupt in der Lage ist, sinnvoll zu agieren.
Wie wahrscheinlich ist es denn überhaupt, dass Autos oder Busse anfangen zu brennen?
Ja, die Wahrscheinlichkeit ist nicht sehr hoch. Die technische Sicherheit ist vergleichsweise gut. Die Leitungen sind in der Regel dicht. Beim Pkw kommt das etwas häufiger vor. Auch weil zum Beispiel bei einem Unfallszenario ja der vordere Bereich getroffen wird und dann tatsächlich auch Benzinleitungen reißen können und sich ergießen beispielsweise auf heiße Teile. Dann würde es anfangen zu brennen. Allerdings wissen wir da aus Brandversuchen, dass wenn man jedenfalls nicht bewusstlos ist, man noch Zeit genug hat, diesen Pkw zu verlassen. Aber da sitzen ja auch nicht so viele Passagiere drin.
Aber es ist nicht so wie im Film manchmal dargestellt. Es gibt irgendwie einen Auffahrunfall, zwei Autos krachen aufeinander und dann fängt eins sofort an zu brennen.
Ja, das ist ein reines Filmszenario. Das kann tatsächlich mal anfangen zu brennen, aber dann fängt der Brand nur im Motorraum an und er braucht eine Weile, bis er in die Passagierzelle herüberdringt. Dass ein solches Fahrzeug explodiert, kommt de facto überhaupt nicht vor, sondern nur in Krimiserien.
Warum es oft erst sehr spät bemerkt wird oder überhaupt bemerkt werden kann, wenn ein Bus brennt, das hat uns Siegfried Brockmann erklärt. Er ist Leiter der Unfallforschung der Versicherer.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Serien auf dem Smartphone glotzen geht ja jetzt schon, ist kein Problem. Also hier ne, Netflix und so einfach aufs Handy laden. Was ja immer interessant ist, wenn ein bisschen Konkurrenz dazu kommt. Und in diesem Fall kommt sie tatsächlich dazu für Netflix. Und zwar für eine App, die heißt Black Pills. Julia Möckel aus unserer Deutschlandfunk Nova Redaktion hat sich das nochmal angesehen. Julia, was ist das Black Pills?
Das ist ein neues Streaming-Portal, das nur auf Smartphones läuft. Und auch die Serien, die da laufen, sind eben speziell für Smartphones produziert. In den USA und in Frankreich läuft Black Pills schon was länger. Jetzt eben auch in Deutschland. Allerdings erstmal nur auf dem iPhone.
Was heißt das denn? Also die Serien, wenn die speziell auf Smartphone zugeschnitten sind?
Ja, das fängt quasi schon auf dem Layout an. Die Serien, die werden dir so angezeigt wie auf so Karten, durch die du dich dann durchwischen kannst auf deinem Smartphone-Display. Und dann sind es halt vor allem auch meist sehr kurze oder eher kürzere Episoden, also so maximal 15 Minuten lang.
Ah, okay. Und was läuft da so? Was ist so das Angebot?
Absolut keine Familienunterhaltung, sagen die Macher. Hinter Black Pills steht ein französisches Unternehmen. Das Angebot ist explizit auf Millennials zugeschnitten, also Leute zwischen 18 und 25, die eh alles nur noch mit dem Smartphone machen. Es gibt sehr viel Sex, Drogen und Gewalt zu sehen bei Black Pills. Aber auch bekannte Namen gibt's da. Die Serie Playground zum Beispiel basiert auf einer Idee von Regiegröße Luc Besson und begleitet ein Mädchen, das auf eine Schule für Auftrags Killer geht.
Das Angebot ist groß, hast du gerade erzählt, und jede Woche soll eine neue Serie online gehen. Es muss ja auch irgendwas kosten. Wie viel denn so?
Das ist tatsächlich, die Macher lassen sich das einiges kosten, diese Serien zu produzieren, aber für den Kunden ist es erstmal kostenlos. Dafür muss man Werbung in Kauf nehmen, die dazwischen geschaltet wird. Erst im nächsten Schritt, wenn das Angebot bekannter gemacht wurde, ist dann in Planung so ein Bezahlangebot ohne Werbung
anzubieten. Ich weiß nicht, ob so ein Angebot für mich wäre. Ich habe gerade überlegt, so viel Sex, Drogen und Gewalt.
Ja. Naja. Nicht so deins?
Ja, weiß nicht. Jetzt nicht nur. Also ich meine, Gewalt kommt
Netflix
immer darauf an, wie es so dargestellt
ein größeres
wird.
Angebot.
Ja, wahrscheinlich. Ja. Ne, ist ein bisschen breiter so die Range. Genau. Ja. Okay, also Black Pills hat uns Julia Möckel vorgestellt. Die neue App fürs Handy, wenn ihr euch Serien angucken wollt.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Diesen Moment wird keiner von uns erleben, dass da in schwarzen Zahlen auf unserem Konto 24 Milliarden Euro stehen. Das ist auch gar nicht so einfach, das auf einmal zu überweisen, weil man gar nicht so viele Nullen eintragen kann bei diesem Online-SEPA-Verfahren. Also diese 24 Milliarden, die müssen gestückelt werden. Und genauso haben das auch die Atomkonzerne gemacht, denn die haben heute 24 Milliarden Euro überwiesen an den Bund. Das Geld von E.ON, RWE, NBW und Vattenfall, das soll in einen Fonds fließen, um zwei Sachen zu finanzieren. Einmal ein atomares Zwischenlager und natürlich dann auch ein Endlager. Mehr Infos dazu hat Jürgen Döschner, ARD-Fachmann in Sachen Energiefragen. Jürgen, warum haben es die Atomkonzerne eigentlich so eilig gehabt? Also sie hätten ja eigentlich noch 9 Jahre Zeit gehabt, also bis 2026.
Ja, zumindest hätten sie das Ganze dann in Raten zahlen können. Aber sie wissen, sie müssen laut Vertrag für dieses Geld jedes Jahr 4,6% Zinsen zahlen. So ist es jedenfalls theoretisch vorgesehen. Das ist notwendig, um dann wirklich auf die Summe zu kommen, die die Endlagerung tatsächlich kostet. Denn mit diesen 24 Milliarden kommt man auf keinen Fall hin. Und 4,6% Zinsen bei den heutigen Zinsen, die es am Kapitalmarkt gibt, da hätte man eigentlich zuschießen müssen. Also daher waren die eigentlich sogar bereit, schon am 1. Juli zu zahlen, aber das war ein Samstag, deshalb mussten sie bis heute warten.
Was bedeutet das denn jetzt eigentlich für den Bund? Also dieses Geld soll ja in einen Fonds fließen. Ist es da eigentlich gut angelegt?
Naja, angelegt ist es noch gar nicht. Das liegt auf dem Konto rum und insofern bedeuten diese 24 Milliarden Euro 24 Milliarden Probleme, die diese Stiftung jetzt hat, denn jeder Tag ist verlorenes Geld. Wir haben auf dem Konto zumindest, wo das Geld jetzt liegt, bei der Bundesbank Negativzinsen, also Strafzinsen von 0,4%, da gehen jeden Tag 260.000 Euro verloren, wenn man nichts tut. Und deshalb ist man ziemlich darauf aus, möglichst schnell zumindest einen Teil des Geldes von diesem Konto abzuheben und in irgendwelche Investments zu stecken, in Staatsanleihen, in Unternehmensanleihen, in Aktien oder Ähnliches. Das geht aber erstens nicht so schnell und zweitens muss man sich überhaupt erstmal grundsätzlich darauf einigen, wie sieht denn die Anlagestrategie aus? Das muss ja auch nachhaltig sein, also soll möglichst nicht in fossile Energien oder gar in Atomenergie gesteckt werden und es soll nicht in Rüstungsunternehmen gesteckt werden. Also da ist noch ganz viel Arbeit zu machen von der grundsätzlichen Klärung. Also ein Teil wird auch trotz dieser Negativzinsen auf dem Konto bleiben. Jetzt redet man darüber, ob man ungefähr die Hälfte möglichst schnell anlegt oder vielleicht auch nur ein Viertel oder sogar nur 10%. Man will auf jeden Fall erst einmal einen Teil des Geldes so anlegen, damit diese Negativzinsen, die man für diesen dicken Batzen bezahlt, damit die wieder kompensiert werden. Und darüber hinaus denkt man momentan noch gar nicht. Es ist ja auch so, wenn man so eine so große Summe hat, die kann man überhaupt nicht sofort anlegen, weil man damit die Finanzmärkte durcheinander bringt, selbst wenn man das quer über den Globus streut. Also am 11. Juli trifft sich das Kuratorium dieses Sonderfonds, um darüber zu beraten, wie man und welchen Anteil des Geldes man anlegt. Das wird also sicher noch ein paar Wochen dauern, bis wirklich dann Geld geflossen ist.
Dann lass uns noch mal auf die Konzerne gucken. Also die haben jetzt bezahlt. Welche Verpflichtungen haben die denn noch?
Ja, die müssen natürlich die bestehenden Kraftwerke abreißen. Sie müssen auch die Zwischenlager zurückbauen. Und sie müssen den Müll, der dort angefallen ist, ja, man könnte populär sagen, verpacken. Also sie müssen ihn so konditionieren, dass er transportfähig ist. Das sind die Verpflichtungen, die die Konzerne eingegangen sind. Alles, was mit der Endlagerung zu tun hat, das ist nun Angelegenheit des Staates und wir wissen alle aus den vergangenen Diskussionen, das ist ja nicht nur ein riesiges technisches Problem, es ist auch ein gesellschaftliches Problem. Und selbst wenn man bis 2031 einen Standort gefunden haben sollte, dann ist ja die Frage, ist die Akzeptanz dann dort so groß, dass man das da wirklich bauen kann? Und deshalb schwebte eben über dieser ganzen Frage immer die Unwägbarkeit. Erstens, wie lange dauert das? Und damit verbunden natürlich auch, wie teuer wird das Ganze? Insofern ist der Jubel bei den Atomkonzernen über diese 24 Milliarden Zahlungen, die sie leisten mussten, ziemlich groß gewesen, auch wenn man das auf Anhieb nicht verstehen kann.
Was ist denn deine Einschätzung? Ist das ein guter Deal oder eher ein schlechter für den Bund? Also das Geld zum Beispiel, reicht das?
Also dieser Deal ist eine Mogelpackung, denn hier rechnet man beispielsweise mit Zinsen, die völlig unrealistisch sind auf absehbare Zeit. Im Gegenteil, momentan müssen wir sogar noch draufzahlen. Das ist ein Gewinn eigentlich nur für diejenigen, die vorher das Problem hatten und die dieses Problem ja auch verursacht haben, nämlich für die Atomkonzerne. Sie haben sich mit diesen 24 Milliarden Euro, und die sind gedeckelt, da gibt es keine Nachzahlung und nichts, aus dieser Verantwortung freigekauft und haben damit eigentlich ein wirklich gutes Geschäft gemacht. Das schlechte Geschäft haben wir, die Steuerzahler, gemacht, denn alle Unwägbarkeiten, alle Risiken, mal abgesehen von den Umweltrisiken und den gesundheitlichen, aber auch die finanziellen Risiken, die bleiben bei uns, den Steuerzahlern.
Wie teuer wird es denn dann letztendlich werden?
Also es gibt Schätzungen, die gehen dahin, dass die gesamte Frage des Atomausstiegs vom Abriss bis hin eben zum Endlager, zum Bau auch von neuen, möglicherweise notwendigen Zwischenlagern, mindestens 170, wenn nicht 200 Milliarden Euro kosten wird. Einen gewissen Teil, wie gesagt, werden die Atomkonzerne übernehmen, nämlich das Geld für den Abriss, aber es werden noch weit über 100 Milliarden Euro bleiben für die Endlagerfrage. Und da sind natürlich die 24 Milliarden, die man jetzt hat, ein denkbar kleiner Ausgangspunkt, eine denkbar kleine Basis, um das Ganze zu schultern.
Die Atomkonzerne haben heute 24 Milliarden an den Bund überwiesen. Mittelmäßiger Deal für den Bund, sagt ARD-Fachmann für Energiefragen Jürgen Döschner. Das Gespräch haben wir kurz vor der Sendung aufgezeichnet.
Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz.
Die innere Uhr läuft nicht nur bei den Frauen ab einem gewissen Alter runter, wenn man Kinder kriegen möchte, sondern auch bei den Männern. Warum das so ist, das fasst euch jetzt Anne Preger zusammen in unserem Best of Wissensnachrichten.
Deutschlandfunk Nova. Wissensnachrichten.
Das Ticken der biologischen Uhr hören eigentlich nur die Frauen. Sie wissen, dass ihre Chancen, schwanger zu werden, ab einem gewissen Alter jedes Jahr sinken. Aber auch das Alter des Mannes kann eine große Rolle spielen, zumindest bei der künstlichen Befruchtung. Das ist das Ergebnis einer Studie aus den USA, für die knapp 19.000 Kinderwunschbehandlungen bei rund 8.000 Paaren ausgewertet wurden. Wenn beide Partner etwa gleich alt sind, spielt das Alter des Mannes keine entscheidende Rolle für den Erfolg. Aber die meisten Frauen werden seltener schwanger, wenn ihr Partner älter war als sie, und die Geburtenrate war deutlich höher, wenn der Mann jünger war als die Frau. Unterm Strich ist es laut der Studie aber noch von größerer Bedeutung, wie alt die Frau ist. Deshalb macht das Alter des Mannes auch keinen Unterschied mehr, wenn sie über 40 ist. Nicht immer mit dem Finger auf andere zeigen. Die USA wollen ja beim Pariser Klimaschutzabkommen nicht mehr mitmachen. Aber sie sind nicht die einzige Wirtschaftsmacht auf der Welt, die gerade schlechte Noten beim Klimaschutz bekommt. Verteilt werden die Noten heute von Climate Transparency. Das ist ein Zusammenschluss von Nichtregierungsorganisationen. Sie haben vor dem G20-Gipfel in Hamburg einen Bericht mit dem Titel Brown to Green veröffentlicht. Da steht unter anderem drin, dass keins der 20 Industrieländer und aufstrebenden Wirtschaftsnationen genug dafür tut, dass die Erderwärmung auf unter 2 Grad eingedämmt wird. Sie würden immer noch zu viel klimaschädliche Kohle, Öl und Gas einsetzen. Das gilt auch für Deutschland. Die G20-Länder sind für 75% der weltweiten Emissionen an Treibhausgasen verantwortlich. Bei dem gegenwärtigen Trend würde die Erde sich um 3 bis 4 Grad erwärmen, warnen die Klimaforscher in ihrem Bericht. Mit seinem Hobby etwas Gutes tun, das können demnächst Hundebesitzer. Nämlich, wenn sie ihren Hund zum Ambrosia-Schnüffler ausbilden lassen. Ambrosia ist ein eingeschlepptes Unkraut, das in Berlin besonders verbreitet ist. Ambrosia-Pollen sind der stärkste Allergieauslöser Mitteleuropas. Lediglich 5 bis 10 winzige Pollen pro Kubikmeter Luft können reichen, damit Menschen darauf allergisch reagieren. In den vergangenen Jahren hat die Stadt Berlin menschliche Ambrosia-Scouts losgeschickt, um die Pflanzen zu finden und auszureißen. Doch eine Berliner Hundeschule verfolgt jetzt noch eine andere Strategie. Sie bildet Hunde als Ambrosia-Finder aus. Hund und Besitzer können nach der Ausbildung dann ihren Beitrag leisten, damit sich die Pflanze nicht noch weiter ausbreitet. Allerdings besser nur in der Zeit, wenn die Pflanzen noch nicht blühen. Die Pollen sind zwar für Hunde kein Problem, nach allem, was man weiß, aber Hundehalter können leicht eine Allergie entwickeln, wenn sie versuchen, blühende Ambrosia-Pflanzen zu entsorgen. Die Blüte beginnt Ambrosia-Forschern zufolge in Berlin schon kommende Woche. Wegen des warmen Wetters dieses Jahr 2 Wochen eher als sonst.
Deutschlandfunk Nova.
Man kann sich auch mal selber loben. Und wenn man es kann, dann macht man es auch, ne?
Ich bin so richtig froh, dass uns viel eingefallen ist.
Ja, das hat Horst Seehofer gesagt und er hat überhaupt kein Problem damit, sich und seine Partei, die CSU, zu loben. Es geht natürlich, wenn er das so sagt, dass er richtig froh ist, dass uns viel eingefallen ist, um das Wahlprogramm, das die CSU aus Bayern und die CDU jetzt endlich vorgestellt haben. Vollzeitbeschäftigung, mehr Polizei und weg mit dem Soli. Das sind so ein paar Punkte daraus. Welche es noch gegeben hat und wie man die bewerten kann, das habe ich geklärt mit Stefan Detjen, unser Korrespondent im Hauptstadtstudio. Also klären wir vielleicht erstmal, was sind denn so die wichtigsten Punkte in diesem Wahlprogramm, Stefan?
Naja, für eure Hörerschaft, also für eine Hörerschaft, die ein Digitalradio hört, kann man natürlich das Thema digitale Gesellschaft, Digitalisierung rausnehmen. Da ist die Union eine Partei, da sind CDU und CSU Parteien, die das vorantreiben wollen, was sie jetzt hier schlagwortartig die Gigabit-Gesellschaft nennen. Also da geht es vor allen Dingen um Ausbau von Glasfasernetzen. Die Union steckt sich das Ziel, Deutschland in Ost und West, in Stadt und Land bis 2025 flächendeckend mit sehr schnellen Netzen zu versorgen. Das will man organisatorisch auch unterfüttern. Man kündigt jetzt schon an, dass man im Bundeskanzleramt einen Digitalstaatsminister schaffen will. Also nochmal eine Zentralisierung, eine Bündelung der Kompetenzen, die in der jetzigen Bundesregierung ja verteilt sind auf verschiedene Ministerien, Verkehr, digitale Infrastruktur, Wirtschaftsministerium. Da will man noch schlagkräftiger werden und das weiß ich auch aus Begegnungen mit der Bundeskanzlerin, dass das ein Thema ist, das Angela Merkel auch persönlich ganz besonders interessiert. Das ist etwas, was sie tatsächlich motiviert, noch einmal, noch ein viertes Mal Kanzlerin zu werden.
Was ich ganz interessant finde, im Wahlprogramm der Union steht ja auch drin, unter anderem Vollbeschäftigung bis 2025. Mein erster Gedanke war, da könnte man eigentlich auch genauso gut den Weltfrieden versprechen. Also wie realistisch ist das? Beziehungsweise warum schreibt man sowas in ein Wahlprogramm?
Ja, da sieht man, wie wir noch geprägt sind von Vorstellungen. Massenarbeitslosigkeit ist ein Thema unserer Zeit, aber das hat sich ja verändert. Wir haben heute so viele Beschäftigungsverhältnisse wie nie. Darauf weist die Union in ihrem Wahlprogramm zu Recht hin. Wir haben jetzt eine Arbeitslosenquote von 5,5%. Die ist im Osten Deutschlands mit 7,3% höher als im Westen, aber auch da ist sie runtergegangen. Im letzten Jahr waren das in Ostdeutschland auch noch 8,2%. Also die Arbeitslosigkeit geht zurück. Das hat etwas mit guten Wirtschaftsentwicklungen zu tun, aber natürlich auch mit der demografischen Entwicklung. Wir haben immer weniger Arbeitskräfte im Land und die Aufgabe der Zukunft wird sein, und das haben ja alle Parteien erkannt, wird es, qualifizierte Arbeitsplätze ins Land zu bringen, Bedingungen zu schaffen, unter denen freie Arbeitsplätze besetzt werden können. Und das haben wir jetzt schon in vielen Bereichen. Gibt es einen Mangel an Arbeitskräften, Facharbeiter auf dem Bau, im Bereich der Pflege, Lehrer, Ärzte, Krankenschwestern und Krankenpfleger. Also das ist die Aufgabe, die für alle Regierungen in den nächsten Jahren im Mittelpunkt stehen wird.
Ich erinnere mich daran, dass die Flüchtlingspolitik ja auch ein Thema gewesen ist, was die CSU und die CDU ja streckenweise auch ein bisschen entzweit hat. Was haben die denn dazu eigentlich gesagt? Also worauf haben sie sich da geeinigt?
Ja, das ist interessant. Das wird wirklich versteckt. Das große Thema der letzten Wahlperiode, das Thema, das weltweit mit Angela Merkel wie kein anderes verbunden worden ist, das Thema, das CDU und CSU wirklich in ein bis ins Persönliche reichende Zerwürfnis geführt hat. Das wird jetzt so etwas versteckt. Es gibt eine Kompromissformel. Die Situation des Jahres 2015 soll und darf sich nicht wiederholen, heißt es da. Die CSU wird dann ihre Forderung nach einer Obergrenze für Flüchtlinge noch in ein Separatpapier, den sogenannten Bayernplan, verstecken. Und dann muss man in der Tat sagen, von dem, für das Angela Merkel einmal stand, nämlich für eine humanitäre Flüchtlingspolitik ein freundliches Gesicht zeigen. Begriffe wie das Grundrecht auf Asyl kennt keine Obergrenze, da ist da nichts mehr übrig geblieben. Da lernen wir jetzt wirklich eine andere Angela Merkel kennen.
Das Wahlprogramm ist ja schon bewertet worden von anderen Politikern, unter anderem von Christian Lindner, Chef der FDP, der sagt, das ist unambitioniert und mutlos. Was sagst du dazu? Also wie findest du es?
Angela Merkel sagte heute, das war ein Satz, der mir in Erinnerung geblieben ist, wo ich lachen musste. Sie sagte, naja, das würde ja wahnsinnig viel Spaß machen, so ein Wahlprogramm zu schreiben. Das sei eine Situation, da könne man ja auch mal ein bisschen träumen. Wenn man das jetzt mal anschaut und sich durchliest, was hat die Bundeskanzlerin so für Tagträume, dann ist das in der Tat so, da ist nichts Wildes und Aufregendes drin. Es ist ein Wahlprogramm von zwei Parteien, die sich einiges leisten können. Zum einen können sie es sich angesichts der Umfragewerte, die sie erzielt haben, leisten, programmatisch nicht allzu spitz, nicht polarisierend zu sein. Sie setzen wieder ganz stark auf den Kanzlerbonus. Und es ist das Wahlprogramm von Parteien, die wissen, die Kassen sind voll, man hat viel erwirtschaftet, kann einiges versprechen. 15 Milliarden Steuerentlastung, insbesondere für den Mittelstand. Das ist die Linie der Unionsparteien.
Die CDU und die CSU haben heute ihr Programm für die Bundestagswahl verabschiedet. Infos und Hintergründe dazu hatte unser Korrespondent aus dem Hauptstadtstudio, Stefan Detjen.
Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz.
Ein Staatschef kommt ja selten alleine, also zu einem Gipfel wie dem von den G20-Ländern am kommenden Wochenende in Hamburg. Wenn wir da mal gucken, die haben ja immer riesige Delegationen dabei und dann auch noch ihrem Partner oder ihre Partnerin, Freund, Freundin, wie auch immer. Die wollen ja auch ein bisschen bespaßt werden. Und dieses Bespaßungsprogramm für die Partner der Staats- und Regierungschef der G20-Länder, das steht jetzt fest. Julia Möckel aus unserer Deutschlandfunk-Nova-Redaktion hat sich das mal angesehen. Was ist da so geplant, Julia?
Ja, ein Hubschrauber-Rundflug schon mal nicht. Den gab es beim G7-Gipfel in Taormina auf Sizilien vor einigen Wochen. In Hamburg geht's natürlich aufs Wasser. Es gibt eine Hafenrundfahrt, steht auf dem Plan. Außerdem Besichtigung vom Rathaus und ein Konzert in der neuen Elbphilharmonie.
Gut, das klingt jetzt nicht so aufregend, also eher ein bisschen bodenständig.
Ja, aber Gastgeber Joachim Sauer, also der Ehemann von Kanzlerin Angela Merkel, der hat eine politische Note eingefügt in dieses Programm. Und zwar wird auf seinen Wunsch hin auch das Deutsche Klimarechenzentrum besichtigt. Eine Serviceeinrichtung für die deutsche Klima- und Erdsystemforschung. Joachim Sauer will Melania Trump ins Klimazentrum schleppen, schreibt Spiegel Online dazu. Ich finde es eigentlich eine ganz coole Idee. Also wahrscheinlich bringt es nichts, aber also für den Klimawandel, aber man kann es ja mal probieren.
Einfach mal ausprobieren, ja, wenn man schon die Möglichkeit dazu hat. Vielen Dank. Ich werde jetzt weiter darüber nachdenken. Herr Sauer, gute Idee.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Es sind ja nur noch ein paar Tage bis zum G20-Gipfel in Hamburg. Aber es wird jetzt schon ungemütlich. Die Polizei ist gestern gegen ein Protestcamp vorgegangen. Ihr habt es auch schon mitbekommen bei uns in den Nachrichten. Ein Protestcamp von G20-Gegnern im Elbpark in Entenwerder. Die haben da die Zelte entfernt, so wie es heißt, ziemlich rabiat. Und das hat für schlechte Stimmung und natürlich auch für Kritik gesorgt. Der Polizeieinsatz sei rechtswidrig gewesen. Das hat Sarah Wagenknecht von Die Linke getwittert. Und auch Attac hat den Einsatz stark kritisiert. Es ist nicht ganz einfach, den Überblick zu behalten, unter welchen Auflagen eigentlich protestiert werden darf rund um den G20-Gipfel. Wir versuchen das nochmal zu sortieren mit unserem Korrespondenten Axel Schröder. Axel, wie gerechtfertigt war denn jetzt eigentlich der Einsatz der Polizei gestern?
Darüber streiten sich die Geister. Also zum Beispiel fordert die Linke hier in der Hansestadt den Rücktritt des Innensenators Andi Grote wegen eines rechtswidrigen Polizeieinsatzes. Und der Innensenator wiederum sagt, nein, nein, das ist alles mit rechten Dingen zugegangen. Wir haben uns an Recht und Gesetz gehalten. Das sind die beiden Positionen zurzeit.
Es ist ein bisschen verwirrend, finde ich, was dieses Protestcamp angeht, weil erst war es erlaubt, dann stellenweise verboten, dann wieder erlaubt und jetzt ist es irgendwas Halbes oder wie kann man es erklären?
Naja, dieses Tauziehen um die Camps, das geht hier tatsächlich seit Wochen schon. Und das Problem war gestern tatsächlich, dass es zuerst hieß, das Camp ist erlaubt. Die Leute sind hingefahren mit Schlafsack, mit Zelten und dann hat die Polizei das aber vorher abgeriegelt und es hieß, entschuldigen Sie, wir haben den Beschluss des Verwaltungsgerichts, Sie müssen uns hier rauflassen und die Polizei hat es nicht gemacht und hat damit in den Augen der Protestierer eben ein Gerichtsurteil ignoriert und die Polizei stellt sich auf den anderen Standpunkt und sagt, wir haben dann mündlich die Verfügung erlassen, dass Übernachtungszelte verboten sind. Das ist die Position der Polizei.
Warum ist es denn eigentlich so wichtig zu verhindern, dass es Menschen gibt, die sagen, wir würden dann gerne übernachten und wir wollen uns da auch was zu essen machen, wir würden da vielleicht auch ganz gerne mal duschen. Also was ist eigentlich das Problem an der Sache? Was befürchtet man?
Auch dazu gibt es wieder ganz, ganz unterschiedliche Sichtweisen, nämlich einmal die der Hamburger Polizei und des Hamburger Innensenators Andi Grote. Die sagen nämlich, ha, das ist ein Hort für Linksextremisten, für Gewaltbereite. Das würde man auch an den Anmeldern schon sehen. Und die andere Seite sagt, Moment mal, Sie können doch nicht die 3.000 oder 5.000 Menschen, die dort unterkommen wollen, alle in einen Topf schmeißen und die sozusagen kriminalisieren im Vorfeld. Und tatsächlich ist es so, dass die Anmelderinnen und Anmelder, die dahinter stecken, dem Centro Soziale hier angehören. Und das ist nun nicht verdächtig, besonders gewaltbereite Aktionen zu favorisieren.
Was planen die Demonstranten denn jetzt?
Die Demonstranten geben sich eben mit dem zur Verfügung, was ihnen die Polizei erlaubt. Erlaubt ist, ein Zirkuszelt aufzubauen. 10 sogenannte Workshop-Zelte mit den Maßen 5 x 10 Meter, das ist alles sehr genau festgelegt. Was nicht erlaubt ist, sind eben zum Beispiel die angesprochenen Duschen. Es ist nicht erlaubt, Schlafzelte dort aufzubauen, in denen man übernachten kann. Und auch ein Küchenwagen ist nicht erlaubt. Also wenn man dorthin geht, da muss man sich Stullen schmieren. Man sieht daran, dass die Versammlungsbehörde es denjenigen, die hier zum Protestieren nach Hamburg kommen wollen, es so schwer wie möglich macht. Und natürlich ist das Ziel, die Proteste hier klein zu halten, damit man einen reibungslosen Gipfelablauf hat.
Wird es denn bis zum Wochenende noch eine Einigung geben? Weil ich meine, die Seiten, also beide Seiten, müssen ja irgendwie planen können.
Ja, meine Vermutung ist, dass jetzt die Organisatoren des Camps nochmal versuchen, dieses Camp im Elbpark Entenwerder tatsächlich auch zu einem Camp zu machen, wo man wirklich sich trifft, wo man übernachten kann. Das wird vermutlich bis zum Bundesverfassungsgericht durchgeklagt werden und dann sind wir am Ende schlauer.
Unter welchen Auflagen beim G20-Gipfel in Hamburg protestiert werden darf, hat uns unser Korrespondent aus Hamburg, Axel Schröder, erklärt. Das war die Redaktionskonferenz für heute. Wir hören uns gerne morgen wieder am Dienstag ab 18.15 Uhr. Ich bin Sonja Meschkat. Schönen Abend euch.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Montag bis Freitag ab 18.15 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.